Wir haben ja seit Freitagabend haben wir viel, ihr könnt gerne ein Stück vorkommen, wenn ihr wollt. Seit Freitagabend haben wir uns ja mit der Thematik beschäftigt und zum Leitertraining hier, was das Thema innere Heilung und Freisetzung von dämonischen Belastungen und diese Freiheit, die Jesus uns gegeben hat, dass wir sie praktisch anwenden, die er uns durch sein Kreuz erkauft hat. Und gestern haben wir den ganzen Tag verbracht. Und der Herr möge mir Gnade schenken, nach den vielen Stunden, die ich schon geredet habe, dass jetzt noch die letzte anderthalb Stunde noch reicht. Ja? Amen. Und der Grundvers, den möchte ich gerne nochmal proklamieren und weitergeben. Und mit dem wir uns beschäftigt haben, wo alles enthalten ist, der Dienst von Jesus auf der Erde, zu dem ihm der Vater berufen und gesandt hat. Und derselbe Auftrag ist an seine Gemeinde, an jeden Einzelnen von uns weitergegeben, die wir ihm nachfolgen, ihn im Herzen haben. Dort steht Jesaja 61,1, der Geist des Herrn, also der Geist Adonais, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Demütigen gute frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiheit zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und in diesem einen Vers, und es geht dann weiter, Vers 2, um verkünden das angenehme Jahr oder das Gnadenjahr des Herrn, in dem wir ja noch leben. So, und das ist der Auftrag von Jesus, den er uns auch gegeben hat. Wir sollen ja dieselben Werke tun wie er. Amen. Und wir leben noch in der Zeit der Gnade, bevor der Tag des Herrn kommt, der dieses gegenwärtige Zeitalter beendet und ein neues Zeitalter in Existenz bringt, wo Jesus buchstäblich in Jerusalem herrscht und regiert für 1000 Jahre auf dieser Erde und alles wiederherstellt. Denn Jesus ist nicht nur gekommen, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, um uns Versöhnung und Frieden mit Gott, dem Vater, zu schenken, ein ewiges Leben, dass wir die Ewigkeit vor ihm verbringen können, sondern Jesus ist gekommen, um alles wiederherzustellen, was der erste Adam verloren hat. Und diese Zeit liegt sehr nah vor uns. Also das Zeit der Gnade geht zu Ende und dann wendet sich Gott seinem Volk wieder zu, dem Volk Israel, und dann kommt Jesus zurück und herrscht von Jerusalem hier auf dieser Erde. Amen. So, dann machen wir nächste Woche weiter mit dem Thema. Wir hatten ja letzte Woche angefangen, schon zweimal darüber gesprochen, unsere Beziehung zu Israel als Christen. Und nächste Woche werden wir mit dem Thema weitermachen, was sind die alttestamentischen und neutestamentischen prophetischen Worte, die noch ausstehen, die alle in Erfüllung kommen. Und das hat etwas mit Israel zu tun und das hat etwas mit uns zu tun. Amen. So, aber jetzt machen wir mal einen Schnitt. Jetzt kommen wir zu dem Thema von heute. An diesem Wochenende haben wir uns damit beschäftigt, erstmal bei uns selbst zu schauen, wo gibt es noch Anrechte, wo hat der Teufel noch ein Recht in uns als Christen, uns von dem Segen, den Gott der Vater in Christus erkauft hat, abzuhalten, beziehungsweise uns von dem Weg, den Jesus uns führt, wieder in den Abfall zu bringen. Und wir hatten uns mit der Frage beschäftigt, kann es durchaus sein, dass ein Christ, der wiedergeboren ist, getauft, im Wasser, Geist erfüllt, kann ein Christ noch dämonische Belastungen haben? Ja, natürlich. Wir haben das in den letzten Jahren so viel Befreiungsdienst mit Christen gehabt, dass wir alleine schon deswegen sagen können, ja. Aber es ist nicht nur auf unsere Erfahrung gegründet, sondern das Wort Gottes gibt eine ganz klare Aussage, gebt dem Teufel keinen Raum. Und solange der Teufel in unserem Leben, in unserer Seele, in unserem Körper, selbst in unserem Geist noch legale Anrechte hat, wird er sie auf jeden Fall nutzen. Und unsere Aufgabe ist als Christ, wenn wir wiedergeboren sind, wie ein neugeborenes Baby, ja, ist es unsere Aufgabe, das Kreuz und die Segnung von Jesus Christus praktisch in unserem Leben anzuwenden und alle Anrechte, die der Feind noch hat, von unserer Vergangenheit her, auszuräumen, um das zu füllen mit seinem Geist, damit unser Leben in einen Segen hineinkommt. Amen. Diese Anrechte, die Satan hat, die sind auf jeden Fall aus unseren eigenen Sünden, die nicht bekannt wurden, ergeben ihm immer ein legales Anrecht, in uns zu wirken. Sünden unserer Vorfahren, die in der Generationslinie weitergegeben wurden und die entsprechenden Flüche, die weiterwirken von Generation zu Generation. Es gibt Verhaltensmuster, die kannst du zurückverfolgen zu deinen Eltern, Großeltern, Urgroßeltern. Bestimmte Sünden, bestimmte Verhaltensmuster, die sich vererben. Und die müssen wir im Namen Jesus anwenden, das Kreuz, und aus unserem Leben entfernen. Dann gibt es auch offene Türen in unserem Herzen durch Verletzungen. Und das ist meines Erachtens und uns, was aus unserer Erfahrung herausgesprochen, der größte Bereich, nämlich Verletzungen, die wir erlitten haben, Ablehnungen, angefangen vom Mutterleib, wenn ein Kind nicht gewollt wurde, wenn das schon von den Vorfahren her weitergegeben wurde, bis dahingehend, wenn es im Kindheitsalter abgelehnt wurde, keine richtige Beziehung zum Vater oder Mutter hatte, diese Liebe nicht empfangen hat, diese Annahme, Bestätigung. Es entsteht ein innerer Mangel, es entstehen innere Wunden und dann geht es weiter im Kindheitsalter, Schule, Ausbildung und bis ins Erwachsenenalter. All diese inneren Verletzungen, diesen Wunden stellen offene Türen dar, die Satan auf jeden Fall nutzt für seine Ziele, um einen Christen zu binden in Unsicherheit, in Minderwertigkeit, in Ärger, in Groll, Bitterkeit, in all diesen Reaktionen. Und wenn man tief abgelehnt und verletzt wurde, fängt man an, andere zu verletzen. Genauso. Man kann das nicht anders, als wie das, was in einem ist. Und was sich dann ausbreitet, ist Furcht. Eine Furcht, wieder abgelehnt zu werden, eine Furcht vor Versagen, eine Furcht vor Menschen. Und das öffnet für alle Mächte, die danach kommen, alle Dämonen, wieder die Tür. Aber preis dem Herrn, Jesus ist gekommen, um uns eine gute Botschaft zu bringen, weil in seinem Namen kann man diese ganzen Dinge ausräumen und rückgängig machen. Und damit haben wir uns beschäftigt. Und so ist es wichtig, dass jeder Christ, nachdem er getauft wurde, mal eine grundsätzliche, eine Basis Lebensaufarbeitung und Blutseelenreinigung mal durchmacht. Ja, und dann kommen immer noch ein paar Dinge hoch, die der Heilige Geist aufdeckt. Aber mal so eine grundsätzliche Reinigung ist für jeden Christen nach der Taufe unwahrscheinlich wichtig, um diese elementaren Dinge, diese Anrechte des Teufels aus dem Leben zu entfernen. Das heißt, man muss das Kreuz praktisch anwenden. So, aber danach muss eine Veränderung geschehen. Und heute ist das Abschlussthema von dem Seminar und das machen wir jetzt öffentlich, natürlich, weil das jeden betrifft, weil die meisten aus der Gemeinde sind schon durch diesen Prozess durchgegangen. Und heute will ich mal darüber sprechen, wie bleibe ich denn frei? Weil Jesus setzt uns frei, er hat unwahrscheinliches Interesse dran und er ist sehr stark daran interessiert, dass wir in die Freiheit kommen, weil er hat dafür bezahlt am Kreuz und diesen Segen dürfen wir abholen und praktisch im Glauben anwenden. Wie gesagt, es geschieht nichts automatisch, wie es in vielen Denominationen und Ausbildungsstätten von verschiedenen Denominationen gelehrt wird, dass bei deiner Taufe oder beziehungsweise deiner Bekehrung, Wiedergeburt und Taufe, danach kann kein Christ mehr irgendwelche dämonischen Belastungen haben. Das ist eine dämonische Lehre. Dahinter verstecken sich die Mächte der Finsternis und können ungehindert in Christen und Gemeinden wirken. Weil einen Feind, den du nicht kennst, wirst du nicht bekämpfen. So bringt das Wort Gottes oder das Seminar, was wir jetzt hatten, Licht in die Dunkelheit und die Wahrheit, die wir erkennen, die setzt uns frei. So, aber jetzt sind wir, angenommen jetzt alle durch diesen Prozess durch. Amen. So, haben eine grundsätzliche Lebensaufarbeitung gemacht. Wir haben Buße getan über alle Sünden unseres Lebens bis zum heutigen Tag. Ich habe das schon mehrmals erwähnt. Ich habe das auch mal gemacht vor vielen Jahren. Ich habe mein ganzes Leben mal bei einem Seelsorger mal aufgeräumt, alle meine Sünden bekannt, die ich von denen niemanden sonst bekannt habe. Hinterher bin ich auch zu Menschen hin und habe dann gesagt, ich entschuldige mich, es tut mir leid, was da geschehen ist. So. Und nach dieser Lebensbeichte, so das alte Wort, ja, also eine grundsätzliche Lebensaufarbeitung und ich bin nach Hause gegangen und hatte eine Riesenlast von meinen Schultern von Jesus entfernt bekommen. Amen. Also so eine grundsätzliche Aufarbeitung, auch was die Dinge der Vorfahren betrifft und des eigenen Lebens, ist wichtig. So, jetzt sind wir jetzt alle durch diesen Prozess durch. Jetzt ist die Frage, wie bleibe ich frei? Weil manche denken, okay, ich habe das jetzt alles durch, ich habe das jetzt alles gemacht. Ich war dem Herrn gehorsam, er hat mich jetzt freigesetzt, ich habe es buchstäblich gespürt. Und jetzt lebe ich einfach so weiter. Und wenn wir aber wieder in unsere alten Verhaltensmuster zurückfallen und wieder mehr gelebt werden, als wie das wir leben, und unsere alte Natur wieder immer mehr übernimmt und den Geist überlagert, kann es sein, dass die Türen, die geschlossen wurden, die Dinge, die bearbeitet wurden, wieder aufgehen. Deswegen warnt uns Paulus in Epheser 4, Vers 27, gebt dem Teufel keinen Raum. Und das hat nicht nur mit dem Bereich der Seelsorge, wenn du das alles bearbeitet hast, zu tun, sondern danach geht es erst richtig los. Weil Satan versucht, mit aller Kraft wieder seinen Fuß in die Tür zu bekommen in deinem Leben. Ja? 1. Petrus 5, Vers. Vers 8. Und dort sagt der Petrus, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht dann standhaft im Glauben. Ja? Und so ist jeder Christ, der diesen Schritt gegangen ist, befindet sich auf einem Schlachtfeld. Und ob du das wahrhaben willst oder nicht, das Schlachtfeld existiert, nämlich Satan ist immer noch auf dieser Welt und er versucht alles, um dich wieder von deinem Glauben an Jesus Christus und der Beziehung zu deinem himmlischen Vater abzubringen. Und das Erste, was du erkennen darfst und musst, dass du dich als Christ, so, wenn du Jesus im Herzen hast, automatisch in einem Kampf befindest und auf einem Schlachtfeld. Und der Kampf geht auch nach deiner Bekehrung weiter um deine Seele, um deine Ewigkeit. Gott stellt dir alles zur Verfügung für deinen Schutz, für deine Bewahrung. Drum sagt Petrus, dem Teufel widersteht, standhaft im Glauben an Jesus Christus. Amen. Und dann kann er nichts an dich, kann er nicht ran. Du gibst ihm keinen Raum. Aber du musst in dieser Wachsamkeit dein weiteres Leben führen. Ansonsten können die ganzen Dinge zum Teil zumindest wieder zurückkommen. Und ich würde da eine Überschrift drüber setzen: Wie bleibe ich frei? Stelle dein komplettes Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus. Stelle dein ganzes Leben, alles, was dich betrifft, unter die gute Herrschaft von Jesus Christus. Amen. So, und das Ganze, dieses unter die Herrschaft Christi stellen, habe ich in 3 Punkte unterteilt, damit es übersichtlich wird. Weil da geschehen mindestens drei verschiedene Dinge in unserem Leben. Und das Wichtigste ist, solange du dich bewusst unter die Herrschaft von Jesus Christus stellst, jeden Tag neu, bist du unantastbar für den Teufel und seine Dämonen. Weil unter dem Schatten seiner Flügel bist du geborgen und du musst aber drunter bleiben. Und so wird es keiner Macht der Finsternis gelingen, dich anzutasten, weil du unter der Herrschaft dessen stehst, der alle Mächte, Fürsten, die Herrschaften, Gewalten der Finsternis am Kreuz vollkommen entwaffnet hat, entthront, entkleidet und zur Schau gestellt hat. Du stehst in seinem Sieg. Amen. Und das sagt Paulus in Epheser 6, Vers 10, bevor er dort über den Kampf spricht. Wir kommen da noch drauf. Ich schicke das bloß mal voraus. Epheser 6, Vers 10, bevor er dort über den geistlichen Kampf eines Christen spricht, wo jeder Christ drin steht, und über unsere Waffenrüstung, sagt er als Erstes, seid stark in dem Herrn Jesus Christus und in der Macht seiner Stärke. Weil wir als Menschen, auch als Christen, haben keinerlei Fähigkeiten, diesen gefallenen Engeln, die mit Satan oder Luzifer diese Welt jetzt regieren, die Regierung unter Kontrolle haben und viele Dinge mehr, bis es zu dieser einen Weltregierung kommt mit einem Antichristen an der Spitze. Und dann sind es noch 3,5 Jahre maximal und dann ist das ganze Ding beendet durch Jesus. Aber solange sind sie noch hier. Und es kommt auch der Tag, wo Satan mit seinen gefallenen Engeln laut Offenbarung 12 auf diese Erde geworfen wird. Und soweit wie ich das Wort Gottes verstehe, ist die Gemeinde dann nicht mehr da. Jeder da bereit ist. Deswegen sind diese Themen so wichtig. Und so sagt Paulus, seid stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Seid stark in Christus, in dem, was er vollbracht hat am Kreuz. Berge dich, mach dich total eins mit Jesus und sei in ihm und in der Macht seiner Stärke. Das heißt, dich vollkommen mit Jesus verbinden, Weinstock, Rebe und eine Einheit mit ihm bilden. Amen. So, jetzt kommen wir zum Punkt 1. Wie werde ich frei oder die Herrschaft von Jesus Christus stellen? Das sind ein paar Verse, die Jesus gesprochen hat, die für uns, die wir schnell überlesen, weil die an unsere Substanz gehen. Aber genau dort will Jesus ran, damit wir in seinem Frieden unser Leben führen. Ich will das mal so vergleichen, das, worüber wir gesprochen haben in dem Seminar aus Jesaja 61,1, das sind die Segnungen, die Jesus uns am Kreuz erkauft hat, nämlich Erlösung, Errettung, ewiges Leben, Heilung in Leib, Seele und Geist, auch die abgesprengten Seelenteile, die durch traumatische Erfahrungen abgetrennt wurden, durch Ablehnung, die hat Jesus alle öffnet die Türen des Kerkers, wie es dort steht, Jesaja 61, verbindet sie wieder und macht die Seele heil. Und Jesus schenkt vollkommene Wiederherstellung. Ja. Das sind die Segnungen des Kreuzes, aber das Kreuz hat zwei Seiten. Genauso wie in Hebräer 4, Vers 12 steht, dass das Wort Gottes ein scharfes, zweischneidiges Schwert ist. Und wir lesen in der Offenbarung, wo Jesus dem Johannes erscheint im ersten Kapitel, dass aus seinem Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht und dann in Offenbarung 19, wenn er wieder zurückkehrt, dass ebenso ein scharfes, zweischneidiges Schwert aus seinem Mund hervorgeht, und das ist das Wort Gottes. Es bringt immer Trennung. Es hat zwei Schneiden. Und so hat auch das Kreuz zwei Seiten. Und die erste Seite sind die Segnungen des Kreuzes, die jeder, der das, sag ich mal, eigentlich müsste es jeder Mensch empfangen. Wenn jeder Mensch verstehen würde, was Jesus Christus für ihn getan hat und welche Segnung Jesus Christus, der Vater, für ihn bereit hat, würde jeder sofort zu Jesus rennen. Die Segnung. Dort werden wir zu Jesus gezogen, vor dem Kreuz. Wir kommen zu ihm. Wir sind errettet, erlöst und befreit. Aber dann kommt der Punkt, wo wir unser ganzes Leben bewusst unter die Herrschaft Jesus Christus stellen müssen, um in diesen Segnungen in Christus zu bleiben. Und so ist es bei einem Hilfesuchenden in der Seelsorge genauso. Er hat die Segnung von Jesus Christus empfangen und danach, um frei zu bleiben, kommt der zweite Schritt, nämlich die andere Seite des Kreuzes, wo viele Christen zurückschrecken und wieder unter die Knechtschaft des Teufels kommen und die Knechtschaft ihres Fleisches, ihrer eigenen Gedanken. Das sind die Anforderungen des Kreuzes. Weil Jesus Christus errettet dich und hat einen Absolutheitsanspruch auf dein ganzes Leben. Er hat dich erkauft. Und jetzt sagt er, und durch das Kreuz hindurch kommst du in das ewige Leben. Und deswegen nennt er den Weg, den ein Christ einschlägt bei seiner Bekehrung, einen schmalen Weg, und die Pforte ist niedrig, der Weg ist eng und schmal, der zum Leben führt. Und das ist der Weg, den Jesus auch nennt, oder ich jetzt mal in dem Sinne, die Anforderungen des Kreuzes. Und wenn wir diesen Weg gehen, ich schicke das voraus, kommt absoluter Frieden in unser Leben. Es kommt Frieden in unser Herz, es kommt dieser Shalom, von dem die Schrift immer wieder spricht. Aber das kommt erst danach, wenn wir durch das Kreuz hindurchgehen und die Anforderungen in unserem persönlichen Leben täglich erfüllen, was Jesus von uns erwartet, indem wir unser Leben unter seine Herrschaft stellen. Wovon redet Jesus? Und ich lese mal Matthäus 16, Vers 24 und 25. Und hier spricht Jesus von der Nachfolge. Er sagt, wenn mir jemand nachfolgen will, und Jesus hat nirgendwo gesprochen von Gemeindemitgliedern oder so ähnlichen Ausdrücken. Er hat immer nur von Nachfolgern gesprochen. Und die ihm nachfolgen, sind die, die in ihm bleiben, die Herrschaft von Jesus Christus, nicht nur seine Segnung, beständig anerkennen und sich unter seine Herrschaft stellen, und zwar täglich. Und das sind die, die er bewahrt vor den Rückschlägen, Gegenangriffen des Teufels. Und das sind diejenigen, die er zu sich holt, wenn er für seine Gemeinde zurückkehrt. Die er vor dem kommenden Zorn bewahrt. Die, die ihm nachfolgen, sind die, die sich unter seine Herrschaft stellen und die das Kreuz praktisch täglich anwenden. Und hier steht, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein psychisches Eigenleben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein psychisches Eigenleben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Das sind Verse, die sehr radikal waren. Und an einer anderen Stelle, wo Jesus das ebenso erwähnt, zu einer großen Schar von Juden, die ihm nachgefolgt sind. Sie wurden angezogen von seiner Liebe, von seiner Sanftmut, von den Worten der Weisheit und der Gnade, die der Vater durch ihn sprach, und natürlich von den Heilungen und Freisetzungen. Denn jeder, der zu Jesus kam, wurde geheilt und befreit. Jesaja 61. Jeder wurde geheilt und befreit, der zu Jesus kam. Jesus ließ keinen krank oder dämonisiert zurück. Und das ist der Wille Gottes bis heute. Heilung und Freisetzung für den gesamten Menschen. So, und diese Schar folgten Jesus nach. Und zu diesen sagt er, wenn ihr mir nachfolgen wollt, wie meine 12 Jünger. Das heißt, wenn ihr weiter bei mir bleiben wollt, in mir, nicht nur meine Segnung empfangen, die Segnung ziehen den Menschen zu Jesus und zu Gott. Aber um in Christus zu bleiben, erfordert es eine innere Entscheidung. Nicht Jesus anzunehmen, das hast du bereits gemacht. Die Entscheidung, sich täglich selbst zu verleugnen, das Kreuz aufzunehmen, um Jesus nachzufolgen. Und solange wir an diesem Prozess stehen und gehen, sind wir unantastbar für die Mächte des Teufels. Weil wir dann unter der Herrschaft von Jesus stehen und er uns schützt und bewahrt. Weil wir ihm nachfolgen. Und dann sagt er, wer sein Leben retten will, im Griechischen steht dort nicht Leben, da steht Psychos. Und Psychos ist einfach Psyche. Ne? Der Psychiater ist der, der sich um die Seele des Menschen kümmert, nach menschlichen Methoden. So. Also Psyche ist die Seele, es ist jetzt nicht dein Leben. Jesus will nicht, dass du dein Leben verlierst, dass du tot umfällst. Wie hier steht, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das heißt nicht, dass du jetzt hier sterben musst, um dein Leben zu finden. Das meint Jesus damit nicht. Das ist unglücklich übersetzt im Deutschen. Im Griechischen heißt das Psychikos und das heißt dein Seelenleben. Das heißt dein Eigenwille. Das heißt die Art und Weise, wie du vorher gelebt hast, bevor du zu Christus gekommen bist. Dein Leben wurde bestimmt von deinen eigenen Gedanken, von deinem eigenen Willen und von deinen Emotionen. Und das Resultat war ungehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten. Und von diesem hat dich Jesus befreit. Er gibt dir die Voraussetzung dazu. Aber das müssen wir auch praktisch in unserem Leben anwenden und auch tun. Ich habe den Vers schon an dem Seminar vorgelesen, aber ich nehme nochmal rein, für die, die nicht dabei waren. Damit wir das besser verstehen, was Jesus meint mit diesem Eigenleben, um es zu verlieren. Paulus beschreibt das in Epheser 2, Vers 3. Unter ihnen führten wir auch alle einst unser Leben, das heißt unter der Herrschaft Satans und seiner gefallenen Engel, steht in Vers 2, und bezeichnet diese als Söhne des Ungehorsams, die zur alten Natur des ersten Adam gehören. Und dort, auch wenn wir Jesus angenommen haben, wir kommen alle daher. Deswegen sagt Paulus zu den Christen in Ephesus, und da kannst du dich genauso mit einbeziehen, unter ihnen, also unter den Ungläubigen, wie die Welt draußen lebt, führten auch wir alle einst unser Leben. Und hier sagt er das, das beschreibt er das psychische Eigenleben, die Begierden unseres Fleisches. Das heißt, unser Fleisch hat alle möglichen Begierden, nicht nur im sexuellen Bereich, sondern unser Fleisch hat auch Begierden, übers Maß zu essen oder übers Maß zu schlafen. Oder unser Fleisch hat Begierden, sich darzustellen, etwas zu sein, Anerkennung von Menschen zu empfangen, sich zu brüsten, um damit einen inneren Mangel zu füllen. Also unser Fleisch hat vielerlei Lüste und Begierden. Und so führten wir unser Leben, bevor wir zu Christus kamen. Begierden des Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Was meint Paulus damit? Bevor wir zu Christus kamen, kannten wir Jesus und das Wort Gottes und seinen Willen nicht, sondern wir machten einfach, was wir wollten. Seit dem Sündenfall macht der Mensch, was er will. Dazu sind wir nicht geschaffen worden. Der Eigenwille nach den eigenen Gedanken und nach dem Willen des Fleisches. Was heißt das? Nach dem Willen deiner Emotionen. Prüf dich mal, wenn du Kind Gottes bist und Christ, Nachfolger von Jesus, wie viele deiner Entscheidungen, die du triffst für dein tägliches Leben oder für deine Berufswahl, Partnerwahl und was alles so ansteht, Wohnungswechsel, was sind ja auch schwerwiegende Entscheidungen, aber auch tägliche, einfache Entscheidungen. Wie viele dieser Entscheidungen triffst du als Kind Gottes gemäß Römer 8, Vers 14, wie ein Christ leben sollte unter der Herrschaft von Jesus Christus, geführt durch den Heiligen Geist, das sind die Kinder Gottes. Das ist das Merkmal der Nachfolger von Jesus, die sich Kinder Gottes nennen. Römer 8, Vers 14, sie sind geleitet in ihrem täglichen Leben, geführt vom Heiligen Geist und nicht mehr von dem Eigenwillen, dem ich will jetzt das, aber ich will meinen Willen jetzt durchdrücken, ja? Und dem Willen des Fleisches, nämlich der eigenen Emotionen und der eigenen Gedanken. Ihr Lieben, in Christus zu bleiben, sich unter seine Herrschaft zu stellen und in ihm auch Frieden zu haben alle Zeit, bedeutet, deinen Eigenwillen zu kreuzigen, das heißt aufzugeben, den Willen deiner eigenen Gedanken, die ständig drum kursieren, was ist die beste Lösung und so weiter. Und das bringt viel Unruhe in dein Leben. Und nach dem Willen deiner Emotionen. Weil wenn wir auch als Christ ehrlich sind, viele unserer Entscheidungen treffen wir tatsächlich aufgrund unserer Emotionen. Wir fühlen uns jetzt mal richtig gut, das zu tun. Der Wille des Fleisches, unsere Emotionen. Oder das ist eine Entscheidung, die das ganz simple Dinge, früh am Morgen aufzustehen und Gott zu suchen. Ich fühle mich heute mal gar nicht so. Und das Wort Gottes sagt, sucht mich am Morgen. Kreuzige das Fleisch, steh auf, such den Herrn. So ganz simple Beispiele. Aber oft fühlen wir uns halt mal nicht so. Und dann treffen wir unsere Entscheidung so. Und wisst ihr was? Unsere Entscheidung bestimmt unser Leben. Und unsere innere Zentrale, sag ich mal, unser Herz, so wie wir uns entscheiden, So sind wir. So wie du heute hier sitzt, so hübsch angezogen zum Sonntag, erfrischt durch die Anbetung, erstmal bekannt, aber dann war es Freiheit. So wie du hier sitzt heute, ist das hundertprozentige Resultat deiner persönlichen Entscheidung. Weil Gott hat jedem Menschen bei der Erschaffung einen freien Willen gegeben, sich für oder gegen ihn zu entscheiden. Ich habe das im Seminar vorgelesen, ne? 5. Mose 11. Gott legte den Israeliten vor, ihr könnt euch entscheiden, Segen oder Fluch, Leben oder Tod, wählt. So hat jeder Mensch eine freie Entscheidungsfähigkeit. Und bevor wir zu Christus kamen, taten wir den Willen unseres Fleisches, unserer Emotionen, unserer Gedanken und unseres Eigenwillens. Und dann sagt Paulus, wir waren von Natur Kinder des Zorns wie die anderen. Also mit diesen, die so leben, hat Gott echt ein Problem. Und im Vers vorher nennt er sie die Söhne des Ungehorsams. Und wenn wir zu Christus kommen, um in ihm zu bleiben, muss sich in unserer Schaltzentrale etwas ändern. Nämlich das tägliche sich selbst verleugnen und das Kreuz aufnehmen. Das Selbstverleugnen sagt, ich sage Nein zu meinem Eigenwillen. Wenn mein Innerer, was ich will, nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, sage ich Nein, ich gehe den Weg, den Gott mir zeigt. Ich folge Jesus nach. Denn derjenige, der weiterhin seinem Eigenwillen folgt, beschreibt Paulus, ist ein Kind des Ungehorsams, steht unter der Herrschaft Satans wieder, auch wenn du dich Christ nennst, und ist unter dem Zorn Gottes. So ist das Hauptmerkmal der Kinder Gottes oder aller, die sich Kinder Gottes nennen, ist, dass sie ein Leben des Gehorsams führen. Und das Hauptmerkmal derer, die noch nicht zu Christus gekommen sind oder nicht kommen wollen, ist, dass sie Gott ungehorsam sind. Gott stellt dich wieder in deinen Garten Eden und hält dir vor, von dieser Frucht darfst du nicht essen, von allen anderen darfst du essen. Gott gibt dir unendlich viel Segnung, aber er gibt dir auch ein Gebot. Was wir halten dürfen aus Liebe. Und das erfordert eine innere Entscheidung, Gott gehorsam zu sein, den Eigenwillen täglich zu verleugnen, das Kreuz aufzunehmen und Jesus nachzufolgen. Und so bleiben wir in Jesus. Und das meint auch Jesus hier im Vers 25. Wer seinen Eigenwillen, dieses Leben der Selbstbestimmung und Geführtsein von seinen Gedanken und Emotionen, wer das sagt, ich gebe das jetzt ab in die Hände von Jesus und ich folge jetzt seinem vollkommenen Willen, den er für mein Leben hat. Ich folge seinem Geist. Der wird das wahre Leben erlangen. Wer aber festhält, auch als Christ, an seinem eigenen Leben, ich mache so weiter wie vorher, ich will schon errettet werden, ich will schon in den Himmel kommen, ich will nicht in die Hölle, aber auf der Erde noch, ich will schon noch so weiterleben, wie ich will. Das geht nicht. Da sagt Jesus, wer das festhält, wird das, was er hat, verlieren. Nebenbei gesagt, der Wille Gottes für unser Leben ist immer das Beste. Er bringt Frieden und er bringt Erfüllung. Wenn wir nach unseren eigenen Gedanken, Eigenwillen, eigenen Emotionen in unser Leben führen, geht das Leben und unsere Entscheidung geht rauf und runter. Weil unsere Emotionen sind mal so und mal so. Mal so und mal so. Unsere Gedanken, das ist ein Karussell. Die sind geprägt von unseren Erfahrungen. Unsere Gedanken sind jetzt immer mehr geprägt, auch von den Medien. Und all das sammelt sich hier oben und dann treffen wir irgendeine Entscheidung. Und unser Leben geht so oder so. Oder beides. Das WC-Gang, windstarke Zähne, da geht es hoch und runter und rüber und rüber. So, und Paulus nennt das seelische Christen, die ihr Leben noch weiterhin nach ihrem eigenen Leben führen. Hast du da Erfüllung drin? Eher nicht. Und das Zeichen eines Christen, der sich Jesus unterordnet, unter seine Herrschaft, unter seinen guten, vollkommenen Willen, ist Shalom-Friede. Da ist Frieden drin und Stabilität. Das heißt, diesen Christen oder dieses Kind Gottes erkennst du, dass er einen stabilen Charakter entwickelt und eine stabile, solide, nüchterne, fundierte Lebensführung. Und da springt die heute mal hier hin und morgen dahin. Und hat inneren Frieden. Und das bringt es, wenn wir unser Leben unter die Herrschaft von Jesus Christus stellen. Und ihr Lieben, um frei zu bleiben, ist das unbedingt der erste Schritt. Weil dann hat der Satan keinen Raum mehr in uns. Und wir bleiben in seinem Frieden, gefüllt mit den Früchten des Geistes. Amen. Und Paulus beschreibt diesen ganzen Prozess, wo wir dann drinstehen, in Epheser 4, Vers 20 bis 24. Epheser 4. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt, vorher beschreibt er das Leben eines Ungläubigen, wenn ihr wirklich auf ihn als Christus gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es Wahrheit in Christus ist. So, und was ihr jetzt hört, ist Lehre in Christus, nämlich was Jesus gesagt hat, seine eigenen Worte. Dass ihr, was euren früheren Wandel betrifft, den ich vorher ausführlich erklärt habe, auch aufgrund der Worte von Paulus, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen seiner betrügerischen Begierden verdirbt. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen in Christus angezogen habt, der entsprechend Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das heißt, Jesus bietet dir sein neues Leben an, seine Gerechtigkeit, seinen Geist und sein Leben. Und unsere Aufgabe als Christen besteht darin, indem wir Jesus nachfolgen, alles Alte, hier wie Paulus sagt, das Alte, was unseren alten Menschen betrifft, der sich selbst zugrunde gerichtet hat, abzulegen. Und so, wenn du so eine Grundreinigung der Seelsorge mal durch hast, geht es aber tatsächlich weiter, weil du musst Verhaltensmuster, Dinge in deinem Leben, die dem Wort Gottes nicht entsprechen, die nach deiner alten Natur anhängen, praktisch, ernsthaft ablegen. Auch wenn du dich so sehr mit ihnen vertraut gemacht hast, so alte Verhaltensmuster, geht manchmal schwer abzulegen. Aber Paulus sagt, leg sie ab und zieh das Neue an. Und damit das Ganze geschehen kann, sagt dann Vers 23, werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Das heißt, der Heilige Geist offenbart dir durch das Wort Gottes hier drin die Wahrheit, sodass die Schaltzentrale mal eine neue Ausrichtung bekommt. Weil bisher, Schaltzentrale meine ich unser Herz, unseren Willen. Jesus nimmt dir den Willen nicht weg, wenn du zu ihm kommst. Er nimmt deinen Verstand nicht weg. Du sollst als Christ weiterhin deinen Verstand gebrauchen oder deine Emotionen. Er erneuert das. Aber er gibt dir eine Hilfe in deine innere Schaltzentrale, dass du alle Zeit die richtigen Entscheidungen treffen kannst. Das sind jetzt mal meine Worte von den tief offenbarungsmäßigen Worten von Paulus. Werdet erneuert im Geist eurer Gesinnung. Das heißt, du kriegst eine Erneuerung in deiner Schaltzentrale durch den Heiligen Geist. Geleitet durch den Heiligen Geist. Er ist dein Helfer, der hier drin sitzt. Und er leitet dich und er führt dich, wodurch? Durch inneren Frieden. Jetzt kommen wir wieder zur Entscheidungsfindung. Wen soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich erlernen? Wo soll ich hingehen? Was soll mein Leben? Was ist mein Beruf? Dies, das und jenes. Bis hin zu einfachen täglichen Entscheidungen. Der Heilige Geist leitet dich, bis du erstens eine innere Gewissheit hast und zweitens einen inneren Frieden. Mich hat jetzt mein Bruder gefragt, vor morgen, waren Entscheidungen, die anstand bei ihm und das war die, seine Frau sagt da, der Herr sagt da. Und müssen irgendwie in Einheit kommen. Und er war sich nicht sicher, soll er das jetzt machen oder nicht. Es klang recht fromm. Und was er tun wollte, er war sich auch nicht sicher. Ich sagte, frag den Herrn, der Heilige Geist leite dich und tu es erst, wenn du eine innere Gewissheit hast. Weil der Heilige Geist gibt eine innere Gewissheit. Du bist dir absolut sicher, das ist jetzt der Weg, den du gehen sollst. Amen. Das war damals, vor vielen Jahren. Ich war mir mit 16 Jahren, war ich mir unwahrscheinlich sicher, hundertprozentig sicher, dass das meine zukünftige Frau wird. Ich hatte vorher keine Beziehung. Ich bin zu ihr gegangen, habe dort geklingelt. Meine erste Aufforderung habe ich sie erstmal außerhalb des Hauses eingeladen in den Wald, weil ich gerne im Wald war. Sie ist aber nicht gekommen, war ja ein bisschen suspekt, dieser Brief. Und dann habe ich gesagt, ich hatte so eine Gewissheit, das wird meine Frau. Nämlich, sie war 15, ich 16. Und muss man nicht unbedingt nachmachen. Aber bei uns ging es echt gut. Wir sind jetzt 37 Jahre glücklich verheiratet. Halleluja. Also ich wusste einfach vom Herrn innerlich, ich hatte die Gewissheit, das ist sie. Und da habe ich nicht locker gelassen, bin dann wieder hin und habe ihr das gleich so gesagt. Und ich habe gesagt, nee. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber eines frage ich dich, eine Bedingung gibt es, glaubst du an Jesus? Ich wusste, dass er mit zur jungen Gemeinde war, da habe ich in der Kirche, zur jungen Gemeinde ging, aber das heißt dann nicht, dass man Christ ist. So, und ich sagte, glaubst du an Jesus? Und sie sagt, ja. Und ich sagte, okay. Mein Hübsch sah so auch aus, ne? Das glaube ich bis heute. Aber ich würde mal sagen, das ist die innere Gewissheit, die mich zu diesen kühnen Taten beflügelt hat. Aber es ist, ja. Ich mach's dir, Alter. Aber das Interessante war, sie hat mir dann mitgeteilt, dass sie vorher dafür gebetet hat, dass der Herr ihr einen gläubigen Partner schenkt. Seht ihr das? Wie der Herr das geführt hat. Amen. Ich habe natürlich auch vorher gebetet, deswegen war ich mir also sicher. Gut, aber es geht um eine innere Triffentscheidung, also eine ernsthafte Entscheidung, erst dann, wenn du eine absolute innere Gewissheit hast. Und die kommt vom Heiligen Geist und die kommt von deinem himmlischen Vater. Amen. Weil er das Beste für dich hat. Amen. Sonst musst du mehrere Umwege gehen und das will Gott nicht. Gewissheit und inneren Frieden. Damit leitet dich der Heilige Geist. Warum wollten wir da immer noch in unseren alten Wegen gehen, wenn der innere Frieden und die Gewissheit uns immer in Segen bringt? Weil wir das so gewohnt sind. Das selbstbestimmen wir. Uns fällt es so schwer, uns Gott unterzuordnen. Und das ist der Prozess, das Kreuz anzuwenden. Und so bleibst du in seinem Frieden. Und so bleibst du in Freiheit. Amen. Und das Wort Gottes gibt dir geistliche Unterscheidung und es ist wie ein Spiegel. Das Wort Gottes erzieht dich. 2. Timotheus 3, 16 bis 17, gerne aufschreiben. Geht es jetzt nicht näher drauf ein, habe schon mehrmals drüber gesprochen. Und das, wenn du dort in Christus bleibst, täglich dich selbst zu verleugnen, ihm nachzufolgen, die Veränderung unseres Herzens, unseres Denkens beginnt dort, wenn du erkennst, wenn du Gottes Willen folgst, bringt es dich immer in Segen. Da ist ein verheißenes Land dahinter. Und diese Gedankenveränderung kommt daher mit dem zweiten Punkt, mit dem ich gleich sprechen werde. Du musst Gott, den Vater, kennen. Wenn du Gott, den Vater, kennst, wirst du dich ihm automatisch, freiwillig, super gern unterordnen, weil du weißt, dass er nur Gutes mit dir vorhat. Amen. Aber bevor, lass mich noch mal was sagen, was das bewirkt, in Christus zu bleiben. Was das bewirkt, sich selbst zu verleugnen, ins Kreuz aufzunehmen und Jesus nachzufolgen. Diesen Frieden, aber das bringt in dir eine Charakterveränderung. Und das bringt Reinheit in dein ganzes Leben. Und das bringt Reinheit in ein ganz bestimmtes Teil deines Körpers, was sehr gefährlich ist. Und das bringt Reinheit in deine Zunge. Weil Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und Jesus sagt, ein Mensch muss Rechenschaft ablegen von jedem nichtsnützigen Wort, was er gesprochen hat. Aus deinen Worten wirst du gerettet, aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Aber in der unter der Herrschaft von Jesus Christus zu bleiben, bedeutet auch Reinheit der Zunge. Weil wir haben es gestern im Bereich der Seelsorge mit erwähnt, den Bereich der Flüche. Seelisches Gerede, über andere übel zu reden, laut Jakobus 4,11. Oder richten, laut Matthäus 7,12. Richten und übel nachreden, hinter dem Rücken über andere. Das sind seelische Flüche, die die Dämonen nutzen, um dem Bruder und der Schwester zu schaden, über die gesprochen wurde oder über den. Deswegen reinige deine Zunge bis hin zu seelischen Gebeten. Ich habe euch gestern das Beispiel erklärt von einer Frau, eines Pastors aus Deutschland, die durch die seelischen Gebete und das üble Nachreden von Frauen aus der Gemeinde gestorben ist. Das hat solche Flüche über sie ausgewirkt, und die Dämonen konnten das nutzen, weil das ja von Gläubigen kam, die über sie negativ gesprochen haben, dass sie das Herz hat dann aufgehört zu schlagen, sie ist tot umgefallen zu Hause, war keiner da, und die waren eine halbe Stunde im Himmel. Und Jesus sagt, es ist noch lange nicht deine Zeit. Aber Satan konnte dich umbringen, weil die Frauen in deiner Gemeinde negativ über dich gesprochen und gegen dich gebetet haben. Es hat Flüche freigesetzt, die dir das Leben gekostet haben. Das waren keine Hexen, keine Satanisten, die machen das täglich. Es gibt auch christliche Hexerei. Das sind seelische Reden und seelisches Gebet. Und Jesus hat sie wieder zurückgeschickt, die war komplett geheilt. Die hat dazu über Lobpreis geleitet da in der Konferenz. Aber die hat es mal als Warnung rübergereicht, dass diese Dinge ernst zu nehmen sind. Gut, um das Thema, der erste Punkt jetzt abzuschließen, unter die Herrschaft Jesu das Kreuz praktisch anwenden, dann kommt Frieden. Nochmal einen schönen Satz, den ich gefunden habe. Da war in Englisch, habe versucht, das Deutsche zu übertragen, finde ich sehr gut. Wenn dein Leben der Hingabe, der Nachfolge an Jesus Christus anfängt nachzulassen und einzuschlafen, das ist bei mir auch schon passiert in meinem Leben, wo das Leben der Nachfolge, die Hingabe an Jesus Christus irgendwo einschläft und nachlässt. Wenn das passiert, dann wird dein altes Leben sofort wieder aufwachen und stärker werden. Das heißt, in dem Moment, in dem Maß, wie dein Eifer für Jesus, deine Hingabe und deine Nachfolge an Jesus, in dem Maß, wie es nachlässt, steht dein altes Eigenleben wieder auf. Genauso wie Jesus das gesagt hat. Wenn du dein Eigenleben verlierst um seinetwillen, dann wirst du sein wahrhaftiges Leben empfangen. Wenn du aber sein wahrhaftiges Leben wieder ablegst, indem du deinem Eigenwillen nachfolgst, kommt das automatisch wieder hoch und bestimmt dich und übernimmt dich. Und dann kommst du in so einen Zustand von Passivität, von Schwere. Du kommst rein, als würdest du gegen Windmühlen kämpfen, und es geht alles schwer. Dein Gebetsleben fährt auf Null runter, keine Ambitionen. Das Bibellesen, nichts spricht mehr zu dir. Lobpreis, naja, du hörst nur an, da hast du gewiss eine Auferbauung. Das ist der Zustand, wenn dein altes Leben dich wieder angefangen hat zu übernehmen. Und sobald du die ersten Symptome erkennst, musst du gegensteuern. Weil das bringt dir den geistigen Tod. Okay, Herrschaft Jesu anwenden, dort ist Shalom, Frieden. Das Zweite, was geschieht, wenn du dich der Herrschaft von Jesus Christus unterordnest und in ihr bleibst, das Kreuz anwendest, den ersten Punkt. Als Nächstes passiert das Wunderbare, dass jeder Mangel in dir ausgefüllt wird durch die Liebe Gottes. Amen. Wenn du in Christus bleibst, ist er ja der wahrhaftige Sohn Gottes. Dann bist du auch in der Liebe Gottes des Vaters und jeder Mangel wird von Gott ausgefüllt in dir. Römer 5,5, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Das geschieht, wenn wir in Christus bleiben, uns unter seine Herrschaft unterordnen. Jeder Mangel wird ausgefüllt mit dem Segen des Vaters und der ist mehr, als du jemals ertragen kannst. Amen. Und das müssen wir täglich empfangen. Die Liebe Gottes, die Agape, Liebe des Vaters, diese Gemeinschaft mit Gott dem Vater, und dass er in dir jeden Mangel füllt. Was haben wir gestern gesagt? Eine der offensten Türen bei Christen, die wir erlebt haben, sind die offenen Türen von Verletzung und Ablehnung. Von Kindern, von ihren Eltern. Bei Mädchen ist unwahrscheinlich wichtig, dass sie ihre Bestätigung von ihrem Vater bekommen, von ihrem leiblichen Vater. Der Selbstwert eines Mädchens wird bestimmt von dem Zuspruch, der Anerkennung, der Wertschätzung und der Umarmung des leiblichen Vaters. Ich habe das durchstudiert, dreimal. Ich denke, ich habe meine Arbeit relativ gut gemacht, oder? Sagst du? Ja, sie nickt. Ja, der Herr hat mir das ziemlich zeitig gelehrt, wo sie noch klein waren, dass der Selbstwert einer Tochter vom Vater kommt. Von Kindern auch speziell bei der Stunde. Du das als Vater, bestätige deine Tochter, baue sie auf, hab Zeit mit ihr, umarme sie und es baut ihre Sicherheit, ihre Identität. Und wenn das nicht der Fall ist, entsteht ein Mangel. Und was die eigenen Väter oder die eigenen Mütter nicht getan haben, weil sie es selbst nicht erlebt haben, das füllt die Liebe Gottes. Amen. Ich war auch nicht perfekt. Ich habe das selber erlebt, dass Gott jeden Mangel in mir ausgefüllt hat. Ja, von dem ich spreche, musste erst mal selber erleben. Und das ist schon 30 Jahre her, wo ich angefangen habe, eine Beziehung mit Gott dem Vater zu bekommen. Wo er angefangen hat, diese Liebe in mein Herz auszugießen. Lass diesen Mangel von der Liebe Gottes füllen. Aber das geschieht erst dann, wenn du dich unter die Herrschaft von Jesus begibst, weil außerhalb wirst du es nicht bekommen. Weil der Segen ist nur in seinem Sohn, in Jesus. Der Segen des Vaters. So, und dann wirst du frei von der Ehre und Anerkennung von Menschen. Lass uns mal die Worte von Jesus betrachten. Johannes 5, 41. Und so spricht da Jesus zu dem jüdischen Volk damals, Johannes 5, 41. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, Vers 42, aber ich habe bei euch erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Wie passt das zusammen? Jesus sagt zu den Juden, ich suche keine Ehre von Menschen. Aber ich habe euch, bei den ganz damaligen Juden, die sich vor ihm versammelt haben, ich habe erkannt, dass ihr die Agape-Liebe Gottes nicht in euch habt. Jesus ist manchmal interessant, ne? Und was meint er damit? Er erklärt es ein paar Verse weiter in Vers 44. Wie könnt ihr glauben, wie könnt ihr die Liebe Gottes in euch haben? Ihr könnt sie nicht in euch haben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht. Jesus sagt, ich suche nicht die Ehre von Menschen, nicht die Bestätigung von Menschen, um dadurch aufgebaut zu werden. Deswegen, weil ich die Liebe des Vaters in mir habe, suche ich nicht die Bestätigung von Menschen. Und dann sagt er zu den Juden der damaligen Zeit und zu dem Volk Gottes, zu 99% der Christen heute, sagt er, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Ihr habt die Liebe Gottes nicht in euch. Ihr sucht die Ehre, die Bestätigung, die Wertschätzung, die Anerkennung, die nur Gott der Vater wirken kann, sucht ihr bei sterblichen Menschen. Und wie viele Christen sind es, die ihre Gaben einsetzen, die irgendwas darstellen, die Bibelschulen machen, um dann irgendwo groß dazustehen, eine Position, einen Titel zu haben, einzig aus dem einzigen Grund, der fromm getarnt ist, aber die Wurzel dahinter ist Ablehnung, ein innerer Mangel. Und den muss ich füllen mit Anerkennung von Menschen. Und Jesus sagt, ich habe bei euch erkannt, die ihr Ehre von Menschen sucht, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Prüf dich mal selber. Suchst du die Anerkennung von Menschen? Stellst du dich da? Tust du deine Gaben einsetzen, um Anerkennung zu bekommen? Dann hast du die Liebe Gottes nicht in dir. Du kannst deine Gaben einsetzen, du kannst eine Position einnehmen, aber erst dann, wenn du gefüllt bist mit der Anerkennung von Gott, dann bist du frei, ob die Menschen dir zujubeln oder nicht. Die Liebe Gottes füllt den Mangel, und wenn du es von Menschen suchst, machst du Menschen zu Götzen. Viele gehen eine Beziehung ein, oder Mädchen gehen eine Beziehung ein, weil sie von ihrem Vater die Bestätigung nicht hatten, suchen das bei ihrem zukünftigen Partner, machen ihn zum Götzen, um von ihm zu ziehen, was sie von ihrem Vater nicht bekommen haben. Oder Jungs, die von ihrer Mutter, ne, die zig, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Beziehung hatte, keine Zeit für ihn, ne? Abgeparkt irgendwo im Kindergarten. So, keine Zeit, keine Zuwendung, keine Mutterliebe, keine Nestwärme. Er sucht es dann bei seiner Partnerin, Götzendienst. Die kann es ihm auch nicht geben, weil sie genauso Mangel hatte. Und so gibt es Eheprobleme, da gibt es Beziehungsstress aus dem einfachen Grund, weil man das bei seinem Partner sucht, was nur Gott geben kann. Und um eine Partnerschaft hin, ich meine, wir haben da viel durchstudiert, so, aber da hat viel an uns bewirkt, um in eine stabile Ehebeziehung hineinzukommen, musst du vorher gelernt haben, deine Bedürfnisse von Gott gestillt zu bekommen, um deinen Partner zu segnen und nicht von ihm zu ziehen. Erst dann ist man beziehungsfähig. Sonst macht man den Partner oder andere Menschen seinen Dienst, seine Gabe, seine Karriere zu Götzen. Und wenn du Götzen dienst, zieht sich Gott zurück. Also dieses Muster, Anerkennung durch Leistung, durch Gabe, Position, leg das ab. Strebe nicht nach Gaben, Positionen, weder in der Welt noch in der Gemeinde. Dein Chef wird dich finden. Wenn du gut arbeitest und du bewährst dich, wird er dich befördern. Er sieht deine Dinge, die du tust. Und er wird sagen, mein Guter, komm her. Ja, jetzt übernimmst du Verantwortung für den Bereich. Ich sehe, du hast dich bewährt. Aber strebe nicht selbst nach Position. Genauso ist es in der Gemeinde. Ja, ich habe eine Gabe, ich will die jetzt einsetzen. Gott wird dich finden. Und die Leiterschaft wird dich finden. Wenn es du dich bewährt hast. Amen. Gott wird dich immer finden, wenn du von ihm gefüllt bist und durch diese Position nicht deine Anerkennung suchen willst, sondern ihm zu dienen, dann wird er dich auf jeden Fall finden. Ich habe euch das gestern gesagt, diese Aussage von einem alten Mann Gottes, der viele, viele Christen betreut hat, der Gemeinde kennt. Der hat am Ende seines Lebens gesagt, gib niemand eine Position in der Gemeinde, gib niemand das Mikro, das sich danach drängt. Wenn du das zulässt, kannst du auch den Teufel an das Mikro stellen. Weil diese Person, die sich randrängt an Gabenpositionen, Einfluss, tut es zu ihrer eigenen Ehre, um einen inneren Mangel zu füllen, Anerkennung beim Menschen zu suchen. Und er sagt, nimm die, die sich nichts zutrauen, die dir eine Begabung haben, aber sich nicht zutrauen, die du ranführen musst an bestimmte Stellen, Mit denen kannst du arbeiten. Mit denen kann Gott arbeiten. Und die wird Gott finden. Suche seine Liebe, die Liebe Gottes, seine Anerkennung, seine Wertschätzung, seine Bestätigung. Suche seine Gnade, seine Liebe. Suche auch seine Wahrheit und suche seine Züchtigung. Unter der Herrschaft von Jesus zu sein, bedeutet auch vom Vater im Himmel erzogen und gezüchtigt zu werden. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Diese Verse aus Hebräer lassen viele Christen aus. Und doch sagt der Hebräerbrief, Hebräer 12, dass wir danach suchen sollen. Hebräer 12, Vers 5 bis 8. Ihr habt das Trostwort vergessen, das zu euch als Söhnen, Töchtern, Kindern Gottes spricht. Mein Sohn, meine Tochter, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen bist. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne und Töchter, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, ohne Erziehung, an der sie alle Anteil bekommen, seid ihr unecht und keine Söhne. Unecht steht eigentlich hier im Wort wirklich, nicht legitime Kinder, Bastarde im Griechischen. Es ist eine harte Aussage. Das heißt, wenn du als Christ, als Kind Gottes, von deinem Vater im Himmel nicht zurechtgewiesen, erzogen und gezüchtigt wirst, bist du in seinen Augen nicht ein Kind. Das heißt, ein Kind Gottes wird von Gott auch erzogen in seinen Wegen. Habe ich auch schon erlebt, so in dem Moment fühlst du dich nicht ganz so gut, aber sei dankbar, wenn Gott in deinem Leben das bewirkt, denn dann zeigt es, dass du sein Kind bist, weil er sich darum kümmert, weil seine Erziehung in unserem Leben immer das Beste ist. Amen. Und ein weiterer Punkt, den wir immer mehr lernen dürfen, auch in der jetzigen Zeit, lerne, dich an Gott zu erfreuen. Egal wie deine Umstände sind, lerne dich an Gott zu erfreuen. Wir dürfen das nicht vergessen. Auch wenn Corona vorbei ist, der Ukraine-Krieg noch andauert, der Israel-Krieg, wie es gestern bei der IDF, der Armeesprecher, gesagt hat, es kann 6 bis 12 Monate dauern, also kein Ende abzusehen, wenn Gott nicht einschreitet. Und all diese Dinge könnte manchmal die Lebensfreude rauben. Ja? Oder wie geht es hier weiter? Ja? Stehen da noch mehr Muslime auf im Land? Sind die Juden zuerst dran und danach die Christen, wie es immer war in der Geschichte? Die westliche Welt. Lerne dich an Gott zu erfreuen. Lerne dich täglich an Gott zu erfreuen. Er ist gut, er ändert sich niemals, egal wie die Umstände hier auf dieser Erde sind. Lerne dich an ihm zu erfreuen. Psalm 37, 4 und 5. Habe deine Lust am Herrn und er wird ergeben, was dein Herz begehrt. Erfreue dich einfach an ihm. Und im nächsten Vers spricht er, dass er deine Wege ebnen wird. Und wir dienen einem Gott der Hoffnung, ihr Lieben. Ich habe mal eine gute Aussage gelesen. Ein Mensch kann 3 Tage ohne Wasser auskommen, 40 Tage ohne Essen. Ich weiß gar nicht, ich glaube 4 oder 5 Tage ohne, auch 6 Tage ohne Schlaf. Aber keine Minute ohne Hoffnung. Wenn ein Mensch keine Hoffnung hat, kann er nicht überleben. Die Hoffnung, du brauchst eine Hoffnung, du brauchst eine Zuversicht. Und wir als Christen dienen dem Gott der Hoffnung. Und wir haben eine lebendige Hoffnung, dass Jesus Christus kommt und uns holt. Aber nicht nur das, sondern dass er uns in diesem Leben begleitet, dass er unser Vater ist, dass wir uns alle Zeit an ihm erfreuen können, weil wir einen Gott der Hoffnung haben. der am Himmel herrscht und auf der Erde. Josua 2, Vers 11. Das hat schon die Hure Rahab erkannt damals. Ihr habt einen Gott, der am Himmel herrscht und auf der Erde. Und das müssen wir jetzt in dieser Zeit auch sehen. Da habe ich zum Gebetsabend gesagt, Gott herrscht im Himmel und er herrscht auf der Erde. Er ist nicht weit weg. Auch wenn wir jetzt manche Dinge nicht verstehen können, er hat die volle Kontrolle. Und danke ihm, lobe ihn, preise ihn, tu es alle Zeit. Amen. So bleibst du unter seiner Herrschaft, jeder Mangel wird gefüllt. Und fang an, eine Beziehung zu Gott, dem Vater, zu bauen. Es ist unwahrscheinlich wichtig, Jesus ist der Weg, aber das Ziel ist der Vater. Fang an, eine Beziehung zu Gott, dem Vater, zu bauen. So, und der dritte Punkt, wenn wir unter der Herrschaft von Jesus Christus uns befinden und dort bleiben, bedeutet das, dass wir Autorität und Vollmacht empfangen von ihm, die Macht seiner Stärke. Wir empfangen seine Vollmacht, wir empfangen seine Autorität, den Stand einzunehmen und das Feld zu behalten. Egal, wie viele Mächte auch in unserem Land, antichristliche Mächte, noch aufstehen. In Christus wirst du allezeit das Feld behalten. Amen. Und zieh die Waffenrüstung an und steh in ihm. Sei wachsam und im Gebet. Und wir müssen geistiges Unterscheidungsvermögen und Verständnis entwickeln. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass du dich in einem Kampffeld als Christ befindest. Um dich herum sind Engel Gottes, definitiv. Und das sind mehr, als wie die gegen dich sind. Aber um dich herum, hier draußen, wenn du ein geistiges Auge geöffnet bekommen würdest, würdest du ringsherum alles voller Dämonen sehen. Gefallene Engel da oben, hier unten und viele Dämonen herum. Und Gott hat uns aber die Gnade geschenkt, dass wir das nicht sehen. Sonst könntest du nicht mal weiterleben. Ich habe euch gestern von Bert Hollerin erzählt, der lebt leider nicht mehr, den haben wir mehrmals erlebt. Das war ein sehr Prophet und er hatte diese Gabe, die geistliche Welt so zu sehen wie das Natürliche. Diese Gabe hat seine Kinder übersprungen, aber dann in seinen Enkeln ist das wieder aufgetaucht. Und als sein Sohn sich mal gestritten hat mit der Schwiegertochter, hat das Kind gesagt, was sein Engel war, Mama und Papa, hört jetzt auf zu streiten, eure Engel sind jetzt echt grimmig. Die schauen jetzt recht ärgerlich aus, was ihr hier macht. Ihr müsst jetzt mal aufhören. Und die Kinder haben sich bei ihm beschwert, weil die Gabe sie übersprungen hat. Ja, aber er konnte die geistliche Welt sehen. Er hat viele Dinge beschrieben, den Engel von Deutschland und die viele, viele Dinge. Er hat damals, wo wir in Liechtenstein waren, war er oft da. Und die Gemeinde hat früher oft in Straßen, Plätzen, Orten der Stadt gebetet. Und wo der Gerd ihn durch die Stadt gefahren hat, hat er gesagt, hier habt ihr gebetet, hier steht ein Engel. Dort habt ihr gebetet, dort steht ein Engel. Hier habt ihr gebetet, dort steht ein Engel. Da hat alles gesehen. Wenn wir in der Öffentlichkeit beten an einem Ort, setzt Gott immer einen Engel Gottes frei. Amen. Um die Gemeinde natürlich auch, da hat viele solche Dinge beschrieben. So, in einer Versammlung hat eine Frau in der Versammlung gesagt, das ist ja echt gut, wenn man die geistliche Welt so sieht, die Engel, aber die Dämonen. Aber Herr, gib mir diese Gabe. Während der Versammlung. Und der Herr hat ihr die Augen geöffnet und sie hat die Gabe erhalten. Im nächsten Moment hat sie aufgeschrien, Herr, nimm mir das wieder weg. Sie hat nämlich Dämonen gesehen, die ebenso da waren. In Gemeinde. Kann passieren. Und sie hat es gesehen. Und dann hat sie laut aufgeschrien und Herr, nimm mir diese Gabe wieder weg. Und der Herr hat sie wieder weggenommen. Er konnte damit umgehen, sie nicht. Also gibt der Herr nicht jedem diese Gabe und das ist gut. Aber das beweist eine Realität, die da ist. Ihr Lieben. Wir müssen dieses geistliche Verständnis bekommen, aber diese Wachsamkeit beginnt damit, dass wir diese Realität akzeptieren, dass es so ist. Aber keine Furcht. Wir sollen vor diesen Mächten der Finsternis keine Furcht haben. Wenn wir an Christus sind, sind wir geschützt und bewahrt. Egal, diese Mächte sind so lange da, bis Jesus Christus sichtbar wiederkommt und Satan dann in den Abgrund wirft. So lange sind die noch hier. Aber Gott hat dich berufen, deinen Stand einzunehmen und gegen diese Mächte zu kämpfen. Worin besteht der Kampf? Einfach im Glauben an Jesus dein Feld behalten. Hab keine Furcht. Furcht ist ein Türöffner für die Mächte der Finsternis. Wenn du Furcht in deinem Herzen Raum gibst, öffnet das die Tür und Satan kann weitere Ängste, Phobien, alles hinterher schicken. Entmutigung und so weiter. Die Furcht ist ein Türöffner. Gib ihm keinen Raum. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe Gottes in dir sorgt dafür, dass du keine Furcht hast. Wer kennt noch Corrie ten Boom? Kennt die noch jemand? Ja, Corrie ten Boom, die Jüngeren nicht ganz so. Das war eine Frau aus den Niederlanden, die mit ihrem Vater und Schwester Juden versteckt hat zur Zeit des Nazireichs. Die wurden dann von Nachbarn angezeigt und ihr Vater ist rechtzeitig im KZ gestorben. Sie ist dann auch nach Ravensbrück gebracht worden hier bei Fürstenberg. Und sie und ihre Schwester Betty sind dort ins KZ gekommen, weil sie Juden versteckt haben. Und ihre Schwester ist im KZ gestorben und sie hat es überlebt. Und sie hat dann einen weltweiten Reisedienst gehabt und hat über viele geistliche Dinge gesprochen. Und die war schon im hohen Alter und weißt du, was sie gemacht hat? Den Dienst von Jesus. Sie hat aus Menschen Dämonen ausgetrieben. Die hat mal auf einer Konferenz mit Derek Prinz zusammen gedient im Befreiungsdienst. Im hohen Alter. Habt ihr noch nicht gehört von ihr, ne? Nee. Die war sehr gut. Und sie hat gesagt zu Derek Prinz, und Derek Prinz hat es dann mal in einem Buch mitgeschrieben, sie hat gesagt zu den Christen, habt keinerlei Furcht vor den Dämonen. Wenn ihr Furcht habt, haben sie sofort ein Anrecht an dir. Und sie sagt, die Furcht, ihre Aussage, die Furcht vor Dämonen kommt von den Dämonen selbst. Die Furcht vor Dämonen kommt von Dämonen, ein Geist der Furcht. Und wenn du ihm nachgibst, kommst du unter Furcht und er hat eine Handhabe in dir. Und dieser Furcht musst du widerstehen in der Macht, die Jesus dir gibt, im Glauben an ihn. Hab keine Furcht. Hab keine Furcht vor den Flüchen und Zauberei, Ritualen der Hexen, Hexer, Satanisten, die auch hier im Erzgebirge täglich vollführt werden. Es gibt immer mehr Hexen, Hexer, Satanisten. Wir haben sie getroffen auf der Straße, in der Straßenevangelisation. Der eine hat uns gesagt, wo Luzifer ihm begegnet ist, hier in unserer Hütte da im Erzgebirge, wo er einen Blutsbund geschlossen hat. Da war Ende vielleicht 18, 19 dieser Typ. Und die treffen sich dort. Schon, dessen werden immer mehr. Hab keine Angst. Was machen sie? Sie verfluchen die Christen. Deswegen sei wachsam. Begib dich unter die Herrschaft Jesu. Und diese Flüche werden dich nicht treffen. Aber das ist alles Realität. Ihr Lieben, wir dürfen nicht auf einer Trauminsel leben. Na, Robinson Crusoe, du hast deinen Freitag dabei und wartest, bis das Schiff kommt, dich abholt in den Himmel. Ja? Nee, wir leben hier und hier ist wirklich geistlicher Kampf. Und um in Christus, in diesen Segnungen zu bleiben, die Jesus dir gegeben hat, musst du dessen bewusst sein und entsprechend damit gegen aufstehen oder damit umgehen. Jesus hat dir die Autorität gegeben. Wir müssen jegliche Passivität ablegen und unsere Autoritätsposition in Christus einnehmen und ausüben. Und dazu braucht es die Gemeinschaft der Heiligen. Amen. Gut, ich gehe jetzt nicht weiter auf das Thema ein. Oder doch? Vielleicht noch als Letztes, dass wir wissen, wer dein Feind ist. Ja? Paulus sagt es deutlich. Die Dämonen sollst du aus den Leuten austreiben. Aber er sagt im Vers 12 im Kapitel 6, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Gegen diese richtet sich dein Kampf. Der Kampf eines Christen, oder beziehungsweise die sind ständig darauf aus, dir zu schaden. Und das geht bis in die himmlischen Regionen. Das sind alles gefallene Engel, die existieren. Und denen sollst du widerstehen. Und warum schreibt Paulus, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut? Weil sie manchmal durch Menschen wirken. Und dann musst du erkennen, dass es nicht der Mensch ist in dem Moment, sondern dass es diese Mächte sind, die dir schaden wollen. Bleib im Herrn und bleib in seinem Wort. Das Wort Gottes stärkt dich und gibt dir die Vollmacht und die Autorität. Amen. Und hab keinerlei Furcht. Auch die Männer, dass sie ihre Position einnehmen als Haupt, Priester und als Diener in der Familie. Ich will, dass alle Männer an allen Orten beten, indem sie heilige Hände erheben, ohne Zorn und Zweifel, sagt Paulus. Gebet, Fürbitte, jetzt für die Menschen, ist unwahrscheinlich wichtig. Gebet bewirkt etwas. Wenn wir beten, setzt Gott seine Engel frei, die im Leben eines Menschen etwas tun, nämlich Licht in die Finsternis bringen. Unser Gebet hält Dinge, die der Feind geplant hat in Deutschland, noch zurück. Sei es Bürgerunruhen, sei es andere Dinge. Durch Gebet können diese Dinge noch aufgehalten werden. Unser Gebet ist wichtig. Wenn wir nicht, ich sage es mal ganz simpel, wenn wir nicht beten, wenn wir das nicht tun, wird der Feind dich finden. Wenn wir nachlässig sind im Gebet, wird Satan dich finden. David war immer im Kampf. Er war siegreich. Er war alle Zeit erfolgreich in Jesu Namen und hat die Ländergrenzen Israels enorm erweitert. Einmal ist er zu Hause geblieben, auf dem Sofa, und hat Joab und das Heer nach Rabba, der jetzigen Hauptstadt von Jordanien, geschickt, um sie einzunehmen. Und David blieb zu Hause. Er war sonst immer mit dem Herr unterwegs. Und wo er zu Hause war, während das Volk Gottes im Kampf war, hat Satan ihn gefunden. Na, mit Bathseba, und so weiter. Ehebruch, Mord, Blutschuld kam in sein Leben hinein, innerhalb einer kurzen Zeit. Da ließ er dann den Ehemann auch ermorden, also im Kampf natürlich, aber er war dafür zuständig. Einmal war David nicht mit dem Volk Gottes im Kampf. Satan hat ihn gefunden und zu Fall gebracht. Und er hat etwas freigesetzt, was wir am Wochenende jetzt behandelt haben, nämlich einen Generationsfluch. Sünde, die Folge sind Flüche. Und Gott hat dem David vergeben. Das Kind ist gestorben, aber David hat es überlebt. Gott hat ihm vergeben, hat Buße getan. Aber daraufhin kam Unzucht, Ehebruch und Mord in die Familienlinie von David. Und der Grund war, weil er einmal nicht mit dem Volk in den Kampf gezogen ist. Was ist mit uns? Weil das Volk Gottes betet und du nicht dabei bist, der Feind wird dich finden. Oder kann dich finden. Lass uns das Beispiel von David eine Warnung sein. Wenn wir Segen aussprechen und auch in unsere Kinder geistlich investieren, dann setzen wir Segen frei für die nächsten Generationen. Und ich will mal noch ein Beispiel nochmal vorlesen, ein super Beispiel von Timotheus, was Generationssegen bedeutet. Wenn du in deine Kinder geistlich investierst, dass sie das Wort Gottes kennen, dass sie in Christus bleiben, dass sie mit dem Geist erfüllt sind, dass sie schon in sehr jungen Jahren Jesus in ihr Herz aufnehmen und täglich im Wort Gottes lesen und studieren. Wenn du sie dahin trainierst, dann hast du solche Kinder wie Timotheus, kommt dann mal hervor, die von Gott so mächtig gebraucht wurden. Und die Ursache, warum Timotheus so geistig gut drauf war, lag in seiner Mutter und seiner Großmutter. Und so siehst du einen Generationssegen. Und wir lesen das in 2. Timotheus 1, Vers 5. Dabei halte ich die Erinnerung an deinen ungeheuchelten Glauben fest, also spricht er zu Timotheus, der zuvor an deiner Großmutter Louis und deiner Mutter Eunike gewohnt hat. Ich bin aber da überzeugt auch in dir. Das heißt, die Großmutter Louis und seine Mutter Eunike waren gottesfürchtige, gläubige Juden oder Jüdinnen. So. Und sein Timotheus Vater war ein Grieche, aber die Mutter war eine Jüdin. So, und diesen Glauben kam über die mütterliche Linie, kam diese Gottesfurcht, dieser Glaube in Timotheus hinein. Und mit diesem super Erbe ist er geboren worden, auch wenn sein Vater ein Heide war. Und was haben seine Großmutter und seine Mutter, was haben sie mit ihnen, mit Timotheus im Kleinkindalter getan? Und das lesen wir in 2. Timotheus 3, Vers 15. Und da sagt Paulus zu Timotheus, weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der an Jesus Christus ist. Seine Mutter und seine Großmutter haben den Timotheus von Kindheit an die heiligen Schriften, das heißt das Alte Testament, gelehrt und ihm beigebracht, es zu lesen und zu verstehen. Sie haben in ihn investiert. Amen. Und wenn du das mit deinen Kindern tust, ja, kann es durchaus sein, dass in Zukunft dann mal solche Timotheuse oder männliche, weibliche Timotheuse aufstehen, die Gott gebrauchen kann. Amen. Und wenn wir unseren Stand in Jesus einnehmen unter seiner Herrschaft, dann kann ich euch jetzt nur ermutigen, was der Herr jetzt im Gebetsamt wieder mal neu hervorgebracht hat, auch bei mir, gerade jetzt in dieser Zeit eine Kühnheit des Glaubens. Wenn du unter Gottes Schutz bist, unter der Herrschaft von Jesus und keine Furcht hast von diesen Mächten der Finsternis, du hast keine Furcht vor der Zukunft, weil du einem Gott der Hoffnung dienst und die besten Zeiten noch vor uns liegen, dann entwickle eine Kühnheit des Glaubens. Glaube Gott für das Unmögliche, dass er hier in dieser Stadt, Region, in Nation noch tun kann. Was haben wir denn zu verlieren? Wir haben nichts zu verlieren. Mit Unglauben verlieren wir alles, aber mit Glauben können wir nichts verlieren. Wir können nur gewinnen. Entwickle eine Kühnheit des Glaubens. Fang an, auch für dein Leben wieder neu zu glauben, dass Gott etwas wirkt, dass er dich gebraucht. Und wir sind nicht zufällig hier auf dieser Erde. Und bei Gott gibt es auch keine Rentner. Albrecht, so schön zu hören, ne? Dass der Herr dich geheilt hat. Preis dem Herrn. Ne? Mit 77 noch richtig voll für den Herrn unterwegs. Wie der Willi hier. Und mit seinen 77, da düst euer Bein umher. Jetzt noch. Und wird vom Herrn gebraucht. Gibt es keine Rente. Kühnheit des Glaubens. Weißt du? Und es braucht solche Väter in Christus, die ein Vorbild sind für die jüngere Generation, wie man bis ins hohe Alter den Glauben festhält und immer noch mehr Kühnheit entwickelt. Amen. Entwickle eine Kühnheit im Glauben und damit sage ich Amen. Vater, wir danken dir in Jesu Namen für deine Gnade und wir danken dir, dass du uns so ermutigst, Herr, in Christus, in deinem Sohn zu bleiben. Damit bleiben wir in deinem Shalom-Frieden, in deiner Sicherheit, unter dem Schatten deiner Flügel, in absoluter Geborgenheit, auch in Zeiten der Bedrängnis. Wir bleiben an dem Ort, wo du jeden Mangel ausfüllst. Und Vater, ich bete in Jesu Namen für all diejenigen, die hier sitzen, die noch nicht in eine tiefe Vater-Kind-Beziehung hineingekommen sind, zu dir, Vater im Himmel, die deine Agabeliebe noch nicht geschmeckt haben. Ich bete, dass du es ausgießt durch deinen Heiligen Geist, wie du Römer 5,5 das verheißen hast. Dass jeder Mangel in uns gefüllt wird nach dem Reichtum deiner Gnade. Und ich bete, dass du uns die Augen öffnest für die Wirklichkeiten im geistigen Raum, dass wir uns in einem Kampf befinden, aber ohne Furcht. Weil wir in dir sind, Jesus, und in der Macht deiner Stärke. Und gib uns auch mal einen neuen Schwung, durch deinen Geist in Kühnheit des Glaubens zu kommen und Dinge von dir zu erwarten und zu glauben, die vielleicht über unser Verständnis liegen. Und gib uns die Gnade, die Dinge unserer alten Natur beständig abzulegen, um in das neue Leben des Christus zu kommen. Um das Kreuz auch praktisch anzuwenden und in dir zu bleiben. Amen.